Dittaha, voll repräsentiert. Atma, die Überseele. Priyaha, sehr lieb. Artaha, Substanz. Bhagavan, die höchste Persönlichkeit Gottes. Ananta, der ewige und unbegrenzte. Tam, zu ihm. Nirvritaha, von der Welt losgelöst. Sein. Niyata, bleibend. Artaha, der höchste Gewinn. Vajeta, man muss verehren. Samsarahetu, die Ursache des bedingten Daseinszustandes. Uparama, Beseitigung. Tja, gewiss. Yatra, in dem. Übersetzung. So gefestigt muss man die Überseele... Falsch. So gefestigt muss man der Überseele dienen, die durch ihre Allmacht in unserem Herzen weilt. Weil sie die allmächtige Persönlichkeit Gottes ist, ewig und unbegrenzt, ist sie das endgültige Ziel des Lebens. Und wenn man sie verehrt, kann man die Ursache des bedingten Daseinszustandes beseitigen. Erläuterung. Die höchste Persönlichkeit Gottes ist, wie in der Bhagavad Gita 18,61 bestätigt wird, die alldurchdringende, allgegenwärtige Überseele. Deshalb kann ein wirklicher Yogi nur ihn verehren, denn er ist die Substanz und nicht die Illusion. Jedes Lebewesen dient jemand oder etwas anderem. Es ist der wesensgemäße Zustand des Lebewesens zu dienen. Doch in der Atmosphäre Mayas der Illusion, das heißt im bedingten Daseinszustand, sucht die bedingte Seele den Dienst der Illusion. Eine bedingte Seele arbeitet im Dienst ihres zeitweiligen Körpers, der Verwandten des Körpers, wie Frau und Kinder, und der Dinge, die zur Erhaltung des Körpers und der körperlichen Beziehungen notwendig sind, wie Haus, Grundbesitz, Reichtum, Gesellschaft, Land und so fort. Und sie weiß nicht, dass all diese Dienstleistungen völlig illusorisch sind. Wie wir zuvor bereits mehrfach erörtert haben, ist die materielle Welt an sich Illusion. Wie eine Luftspiegelung in der Wüste. In der Wüste gibt es die Illusion von Wasser und törichte Tiere lassen sich täuschen und laufen dem Wasser in der Wüste nach, obwohl es dort überhaupt kein Wasser gibt. Doch aus der Tatsache, dass es kein Wasser in der Wüste gibt, kann man nicht den Schluss ziehen, dass es überhaupt kein Wasser gibt. Der intelligente Mensch weiß sehr wohl, dass es ohne Zweifel Wasser gibt, beispielsweise in den Meeren und Ozeanen. Doch diese riesigen Wassermengen sind weit von der Wüste entfernt. Man sollte deswegen in der Nähe der Meere und Ozeane nach Wasser suchen und nicht in der Wüste. Jeder von uns sucht im Leben nach wirklichem Glück oder mit anderen Worten nach ewigem Leben, ewigen oder unbegrenzten Wissen und nicht nicht endender Glückseligkeit. Doch törichte Menschen, die nichts von der Substanz wissen, suchen die Wirklichkeit des Lebens in der Illusion. So, hier erklärt uns Srila Prabhupada, dass wir nicht glücklich werden können in Illusionen. Es wäre eine Illusion, nach Wasser zu suchen in der Wüste. So ist es auch eine Illusion, nach Glück zu suchen in diesen illusorischen oder sagen besser zeitweiligen Beziehungen, die es in der materiellen Welt gibt. Prabhupada macht weiter. Doch törichte Menschen, die nichts von der Substanz wissen, suchen die Wirklichkeit des Lebens in der Illusion. Der materielle Körper besteht nicht ewig und alles in Beziehung zu diesem vergänglichen Körper, wie Frau, Kinder, Gesellschaft und so fort, verändert sich mit dem Wechsel des Körpers. Das nennt man Sangsara. Oder die Wiederholung von Geburt, Tod, Alter und schließlich dann auch noch Krankheit. Wir würden gern eine Lösung für all diese Probleme des Lebens finden, aber wir wissen nicht, wie. In diesem Vers wird vorgeschlagen, dass jeder, der diesen Leiden des Lebens, nämlich der Wiederholung von Geburt, Tod, Alter und Krankheit, ein Ende bereiten möchte, sich ausschließlich der Verehrung des höchsten Herrn zuwenden muss. Wie es auch letztlich in der Bhagavad Gita 65 empfohlen wird. Nicht? Da sagt Krishna, dass vier Dinge nötig sind, um sich Krishna zuzuwenden. Es fängt an mit den Gedanken, dem Geist, Manmana, man soll über Krishna denken. Dann soll man innerlich die Haltung eines Devotees entwickeln, das heißt Liebe und Hingabe zu Krishna entwickeln. Ohne das ist ein Devotee-Leben nicht richtig, hat nicht richtig Seele. Und schließlich sollte man ihn verehren und dann seine Ehrbietung darbringen. Das sind die vier Dinge, die Krishna empfiehlt, um die Aufmerksamkeit auf ihn zu richten. Wenn wir wirklich die Ursache für unser bedingtes Leben beseitigen wollen, müssen wir uns der Verehrung Shri Krishnas widmen, der seiner natürlichen Zuneigung zu allen Lebewesen, die im Grunde seine winzigen Bestandteile sind, im Herzen eines jeden gegenwärtig ist. Der Säugling auf dem Schoß der Mutter hängt natürlicherweise an seiner Mutter und auch die Mutter hängt an ihm. Doch wenn das Kind aufwächst und von äußeren Einflüssen überwältigt wird, löst es sich allmählich von seiner Mutter. Die Mutter aber erwartet immer irgendeinen Dienst von ihrem erwachsenen Kind und sie liebt ihr Kind wie zuvor, auch wenn dieses sie vergessen mag. Ebenso verhält es sich mit uns und dem höchsten Herrn. Weil wir alle winzige Bestandteile des Herrn sind, ist er uns immer zugetan und versucht, uns zu sich nach Hause zurückzuholen. Doch uns, dem bedingten Seelen, liegt nichts an ihm und so laufen wir stattdessen illusorischen körperlichen Beziehungen nach. Wir müssen uns daher von allen illusorischen Verbindungen mit der Welt freimachen und die Wiedervereinigung mit dem Herrn anstreben, indem wir versuchen, ihm zu dienen. Denn er ist die endgültige Wahrheit. Sehr, sehr persönlicher Vergleich, den Srila Prabhupada bringt. Das Kind macht langsam erwachsen werden und dann ausziehen von zu Hause und so in den Strudel des Lebens hineinkommen, dass es seine Eltern vergisst, aber die Mutter sehnt sich immer zurück nach dem Kind. Nicht? Meine Mutter ist jetzt ich weiß es gar nicht, 70 Jahre, ja. 70 Jahre alt geworden und hat den 70. Geburtstag im Kreise der Verwandten gefeiert. Und ich wusste nichts davon. Ich war irgendwo in irgendeiner Höhle im Himalaya oder auf irgendeinem Predigerfeld bekam dann irgendwann einen vorwurfsvollen Brief. Ich bin jetzt 70 Jahre alt geworden und du warst nicht bei meinem 70. Geburtstag, was fällt dir ein? Und ich habe gemerkt, oh sorry, ich habe die Mutter vergessen, aber die Mutter hat mich nicht vergessen. Sie sehnt sich immer nach mir, selbst wenn sie schon 70 Jahre alt ist, ist immer noch die gleiche Haltung von ihr da. Komm zurück, Junge. zum Geburtstag feiern. Also dann kannst du, was immer du machen willst, im Leben machen. Und Prabhupada bringt also diesen Vergleich, um Krishna darzustellen, der uns noch so sehr liebt, dass er eigentlich wünscht, dass wir immer zurückkommen. Und jetzt macht er einen sehr interessanten Punkt. Im Grunde sehen wir uns auch nach Krishna, wie das Kind nach der Mutter. Um die höchste Persönlichkeit Gottes zu finden, brauchen wir nirgendwo hinzugehen. Tja, dann wo ist er? Denn der Herr ist in unserem Herzen. Dies soll jedoch nicht heißen, dass wir nicht zu den Städten der Verehrung, wie den Tempeln, Kirchen und Moscheen gehen sollten. Auch diese heiligen Orte der Verehrung werden vom Herrn bewohnt, denn er ist allgegenwärtig. Für gewöhnliche Menschen sind diese heiligen Stätten Lernzentren der Wissenschaft von Gott. Interessant, wie Prabhupada unser Tempel definiert. Für gewöhnliche Menschen sind diese heiligen Stätten Lernzentren. Oh ja, der Wissenschaft von Gott. Wenn in den Tempeln nichts geschieht, verlieren die meisten Menschen das Interesse an solchen Orten und infolgedessen wird die Bevölkerung allmählich gottlos. Und das Ergebnis ist eine gottlose Zivilisation. Srila Prabhupada sagte in diesem Zusammenhang einmal, weil in den Tempeln nicht mehr gepredigt ist, werden die Menschen alle Atheisten. Und er sagte, der Zustand der gottlosen Bevölkerung hat zu 50% die Verantwortung der Prediger. Die Prediger haben Schuld. Wir können nicht sagen, die schlechten Karmis, sie sind so abgewandt von Gott. Nein, die Prediger haben Schuld. Wir haben selber Schuld. Wir haben nicht ausreichend gepredigt. Das bezieht sich natürlich auch auf die anderen Prediger von anderen Religionen. Wir wollen das nicht alleine hier tragen, können das auch nicht alleine tragen. Eine solch höllische Zivilisation steigert künstlich den Lebensstandard, sodass das Dasein für jeden unerträglich wird. Die törichten Führer einer solchen gottlosen Zivilisation versuchen, unter dem Wahrzeichen des Materialismus alle möglichen Pläne zu entwerfen, um der gottlosen Welt Frieden und Wohlstand zu bringen. Und weil ihre Versuche nur illusorisch sind, wählen die Menschen unfähige, blinde Führer, die keine Lösungen anzubieten vermögen. Wenn wir dieser Anomalie einer gottlosen Zivilisation ein Ende setzen wollen, müssen wir den Grundsätzen offenbarter Schriften wie der Srimad Bhagavatam unter der Anleitung einer Persönlichkeit wie Sri Shukadev Goswami folgen, der keinerlei Verlangen nach materiellem Gewinn verspürt. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Simade Bhakti Vedanta Swami Nitti Namine. Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paskatya Desatarine. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Advaita Gadadha Murari Go Bhaktavinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So gefestigt muss man der Überseele dienen, die durch ihre Allmacht in unserem Herzen weilt. Weil sie die allmächtige Persönlichkeit Gottes ist, ewig und unbegrenzt, ist sie das endgültige Ziel des Lebens. Und wenn man sie verehrt, kann man die Ursache des bedingten Daseinszustandes beseitigen. Srila Prabhupada fängt seine Erläuterung damit an, indem er über Maya oder die illusorische Kraft spricht, die das Lebewesen in dem materiellen Dasein hält. Wie wir oft behandelt haben, hat Maya zwei machtvolle Wirkungsweisen, der sich ein Lebewesen kaum ohne Hilfe entziehen kann. Die erste Verhaltensweise Mayas ist, dass sie uns völlig bedeckt mit der Illusion, dieser physische Körper zu sein. Und die zweite Verhaltensweise, nachdem wir so bedeckt sind, werden wir durch eine starke Kraft heruntergezogen. Diese starke Kraft sind die starken materiellen Wünsche, die sich ergeben, wenn das ewige Lebewesen sich also erstmal in Kontakt mit dem Körper kommt, aber sich dann mit der körperlichen Sinnbefriedigung beginnt zu identifizieren. Es ist interessant, wie der Ayurveda, ein Werk über Medizin, Maya in seinem medizinischen Denken aufbringt. Im Ayurveda heißt es, dass jede Zelle der bedingten Seele von einer ganz feinen Substanz durchzogen ist, nämlich Lust. Jede Zelle des physischen Körpers, und damit meint man diese feinsten Strukturen, hat diese materiellen Begierden, das heißt diese ziehende oder zerrende Kraft Mayas in sich drin. Nicht so. Prahlad Maharaj drückt diesen Zusammenhang aus, indem er sagt, ich bin umlagert von Mathe und Wünsch. Meine Augen wollen was Schönes sehen, meine Zunge wollen was Schönes schmecken, mein Bauch, obwohl er schon gefüllt ist, will mehr essen. Das private Teil zwischen den Beinen ist ständig nach lustvollen Begierden aus. Und dann sagt er, bin ich nicht wie jemand, der von sechs Frauen umgeben ist, die ihn alle in ihr Zimmer ziehen wollen. So drückte das aus. Also ganz gleich, welche Beschreibung wir nehmen wollen, die ayurvedische Beschreibung oder die Beschreibung von Prahlad Maharaj. Maya hat diese zerrende oder ziehende Wirkung auf uns, das ewige Lebewesen, und zieht uns sozusagen in die materielle Energie hinein. So, für ein Lebewesen, was in dieser materiellen Welt von Maya bedeckt ist, erklärt das Bhagavatam einen allmählichen Vorgang, um aus der Illusion herauszukommen. Und es ist interessant für uns, einmal ganz kurz diesen allmählichen Vorgang zu studieren. Normalerweise studieren wir in der Bewegung für Krishna-Bewusstsein den sofortigen Vorgang, der alle anderen beinhaltet. Aber heute Morgen wollen wir den allmählichen Vorgang studieren, der im Bhagavatam erwähnt wird. Ich denke, dass dieses Studium oder diese Betrachtung zwei Vorteile hat. Der erste Vorteil, den wir daraus ziehen können als Devotees, den allmählichen Vorgang zu studieren, liegt darin, dass wir, wenn wir, sagen wir mal, wenn wir das Gefühl haben, mit dem höchsten Vorgang noch nicht selbst verwirklicht geworden zu sein in der Zeit, wo wir uns damit beschäftigen, tut es vielleicht ganz gut, mal zurückzublicken und sagen, wie geht's denn die langsame Art und Weise, also wenn ich auf der schnellen Art und Weise noch nicht selbst verwirklicht bin, vielleicht hilft mir die langsame Art und Weise. Das wäre der erste Vorteil. Der zweite Vorteil ist, dass wir die Philosophie des Krishna-Bewusstseins kennenlernen und wenn wir Krishna-Bewusstsein vermitteln zu bestimmten Menschen, die sehr gefallen sind, dass wir sie dort abholen können, wo sie sind. So, der allmähliche Vorgang, der jetzt im zweiten Kapitel, sagen wir mal nein, im zweiten Kanto des Bhagavatams erwähnt wird, ist, dass man zuerst einmal das, was man um sich herum sieht, durchleuchten soll mit spiritueller Erkenntnis. Was das ganz konkret bedeutet, ist, dass wir überall und hinter allem die höchste Persönlichkeit Gottes wahrnehmen sollen. Prabhupada erläutert, oder wir wollen erstmal bei Shukadev Goswami sein, Shukadev Goswami erläutert das und hilft uns, wie wir Krishna hinter allem sehen können. Und ich möchte euch ein paar dieser Verse vorlesen, sodass wir vielleicht im eigenen Leben eine Meditation beginnen können, Krishna hinter allem zu sehen. Zunächst einmal, wir haben hier die Devotees von der Veda-Akademie, die sich sehr mit dem kosmischen Weltbild der Vedas befassen. Für die möchte ich kurz was sagen. Das sind die auf der doch sehr kosmischen Ebene. Es sind einige Devotees, das ist immer eine Mindestzahl, die so denkt, aber die Knie der universalen Form sind die Planetensysteme mit Namen Sutala und die beiden Schenkel sind die Vitala und die Atala Planetensysteme. Die Hüften sind Mahitala und das Weltall ist seine Nabelmulde. Nicht? Wenn man dann zu den höheren Planeten geht, die Mahajanas und Tapas Planeten, Mahaloka, Janaloka, Tapaloka, Satyaloka und so weiter. Das sind verschiedene Teile des Oberkörpers des Herrn. Satyaloka ist sein Haupt zum Beispiel. So. Diejenigen, die sich mehr im Leben befinden und sich Gedanken machen über Geburt und Tod, können so meditieren. Seine Kiefer, Gottes Kiefer, sind Yama, der Gott des Todes, in den jedes Lebewesen zermalmt wird. Das waren jetzt nicht im Bhagavatam. Seine Kiefer sind Yama, der Gott des Todes, der die Sünder bestraft. Und viele Menschen machen sich Gedanken über Liebe. Ich glaube, das schlägt im Dachstübchen von jedem bedingten Lebewesen ein, wie ein Blitz. Die Kunst der Zuneigung sind seine Zahnreihen. Also Krishnas Zahnreihen sind sehr schön, da muss man dazu sagen. Und oft ist man in Illusion. Wie kann man da Gott erkennen, selbst in Illusion? Ja, hier steht's. Und die überaus verlockende, täuschende materielle Energie, das ist sein Lächeln. Wir sollten sehen, wenn wir in Illusion verfallen, lächelt Gott. Voller Mitleid und voller Hilfsbereitschaft auch. Und das gesamte materielle die ganze materielle Schöpfung, das ist nichts anderes als sein Blick. Nicht, wenn wir, versucht einmal so zu denken, wenn ihr jetzt nach draußen schaut, dann sehen wir in den etwas noch dunklen Blick des Herrn hinein. Bescheidenheit ist der obere Teil seiner Lippen, Verlangen ist sein Kinn, Religiosität ist die Brust des Herrn und Irreligiosität sein Rücken. So geht es dann weiter über viele Texte und es kommt dann zum Höhepunkt dieses Abschnittes. Wir werden von Shukadev Goswami ermutigt, so über Gott nachzudenken. Er sagt, man solle seinen Geist auf den Herrn, die höchste Persönlichkeit Gottes, richten, der allein sich in zahllose Manifestationen verbreitet, ebenso wie gewöhnliche Menschen im Traum Tausende von Manifestationen schaffen. Ganz nices Beispiel. Prabhupada kommentiert, das in diesem Vers angeführte Beispiel vom Träumenden ist sehr schön. Was macht ein Träumender? Der Träumende erschafft in seinem Traum viele Dinge und wird dann selbst zum verstrickten Beobachter seines Traumes. Und er wird auch von den Folgen betroffen. Nicht toll. Zum Teil, ihr merkt es, wenn ihr im Traum etwas schafft, das ist eine Schöpfung. Zum Beispiel schafft ihr eine bestimmte Situation, in der ihr hineinkommt und in der ihr euch vielleicht sogar ängstigt, weil ihr euch völlig mit der Situation verstrickt. Also Krishna schafft diese materielle Welt wie ein Traum. Wir befinden uns im Traum Gottes. Wir haben so viele Dinge von Krishna geträumt. Aber es ist ein Unterschied da, sagt Prabhupada. In ähnlicher Weise, sagt er, ist die materielle Welt eine traumähnliche Schöpfung des Herrn. Doch, hier ist der Unterschied. Er, als die transzendentale Überseele, wird durch die Auswirkung dieser traumähnlichen Schöpfung weder verstrickt noch beeinflusst. Diese Welt ist also Krishnas Schöpfung und deswegen können wir an alles, was in dieser Welt ist, können wir es letztendlich zurückführen auf Krishna. Und so weiter. Wir werden verstrickt, wenn wir Krishna vergessen, aber Krishna ist niemals verstrickt. Das heißt, wenn wir uns an Krishna erinnern in der Welt, werden auch wir nicht verstrickt. Man muss seinen Geist, sagt der Vers weiter, auf ihn lenken, die einzige allglückselige absolute Wahrheit. Andernfalls wird man in die Irre gehen und seine eigene Erniedrigung herbeiführen. Sehr interessant, nicht? Während wir also durch das Leben hindurchgehen, können wir über alles als den Traum des Herrn denken und werden so mit Gedanken an Krishna verbunden bleiben und so erhoben bleiben. Wenn wir ihn aber vergessen, dann wird es so sein, dass die materielle Schöpfung, der Traum, plötzlich nach uns greift und nach uns zieht und uns sogar fesselt ans materielle Dasein, sodass wir nicht wirklich befreit werden können. So, nun, das ist die erste Meditation für einen beginnenden Devotee, dass man über die Welt als Krishna nachdenkt. Wie man das sehr schön machen kann, sehr einfach, wie man damit anfangen kann, ist, wie es Satswarup Maharaj in vielen seinen Büchern beschreibt. Satswarup Maharaj ist eines unserer führenden Devotees in der Bewegung für Krishna-Bewusstsein. Er ist ein spiritueller Meister und er tut einen sehr, sehr großen Dienst für die Devotees in unserer Bewegung und auch für die vielen Leute, die sich interessieren für Krishna-Bewusstsein, indem er Bücher schreibt. Er hat vielleicht jetzt schon 25 Bücher geschrieben. Ich habe sie alle, muss man nachzählen, also ich denke 50 sind es. Er schreibt und schreibt ein Buch nach dem anderen. Und in vielen seiner Bücher, ich würde jetzt mal sagen, ein Viertel von dem, was er geschrieben hat, da schreibt er, wie man Krishna in dieser Welt wahrnehmen kann. Sehr interessant. Und gibt so Beispiele, wenn man zum Beispiel spazieren geht und durch den Wald geht, kann man darüber nachdenken, wie die Bäume die Haare Gottes sind. Wie alles, was man sieht im Wald, vielleicht ein Wolken, die am Himmel hin und her gefegt werden. Und dann kann man darüber nachdenken, ja, genau wie der Wind jetzt die Kraft ist, die die Wolken bewegt, wird alles, auch mein Leben, durch die Kraft Gottes bewegt. Nicht? So kann man nachdenken und meditieren. Zum Beispiel bei einem Spaziergang. Macht doch mal einen Naturspaziergang, während ihr hier in Goloka Dham seid. Diese 4 Tage sind ja dazu bestimmt, Sadhu Sangha zu pflegen, Gemeinschaft mit Devotees. Und ihr werdet, wenn ihr Freunde wieder trefft, könnt ihr damit einen Spaziergang nehmen. Ich weiß, dass Bhakti Bhusha Maharaj sich einmal angeboten hat, Spaziergänge sogar zu leiten, weil er sich hier auskennt. Ich weiß nicht, ob dieses Angebot noch besteht. Ich würde mich zumindest gerne anmelden für einen, nämlich zu den Hochsitz da oben, den Felsen da oben. Und versucht, während ihr geht, über Krishna nachzudenken in der Natur. Das ist die erste Stufe der Gotteserkenntnis. Jetzt kommen wir zur zweiten Stufe der Gotteserkenntnis, die hier erwähnt wird. Es heißt, man soll nachdenken über die Überseele, Gott im Herzen. Prabhupada sagt, man braucht gar nicht weit zu gehen. Gott ist schon im Herzen gegenwärtig. No need weiterzugehen. Nicht? Und die Form der Überseele wird hier in diesem Kapitel sehr schön erzählt, und ich möchte euch auch ein paar der ursprünglichen Texte vorlesen, um so, dass wir so wissen, wie wir das machen können. Im 8. Kapitel, Text 9 oder 8, bin mir nicht ganz sicher, erklärt Krishna, wie man über ihn meditieren kann, und fängt an, indem er sagt, man soll über ihn meditieren als den Ältesten und als den, der alles weiß, der kleiner ist als der Kleinste. Das ist die Überseele, über die man meditieren soll. So, es heißt hier, diejenigen, die über die Überseele meditieren, die in der Herzgegend im Körper residiert und nur etwa 20 Zentimeter misst. Oh, immerhin. Viel. Man soll es so halten, übrigens, wenn man den Herrn beschreibt. Der Herr hat 4 Hände, in denen er eine Lotusblüte, das Rad eines Streitwagens, besteht total aus Feuer, ist ein Feuerrad, ein Muschelhorn und eine Keule hält. Übrigens, diejenigen, die über die Keule meditieren, es gibt so manche Devotees, sind so ein bisschen so, dass sie oft denken, ich kriege die Keule. Nicht? Ihr könnt, diese Keule von Krishna ist blutig. Das ist das Blut der Dämonen drauf. Das sind natürlich vielleicht die, ist nicht für alle so, deswegen wird das hier auch nicht erwähnt. Aber manche Yogis meditieren so über die Keule. Ich persönlich ziehe es vor, wenn ich darüber meditiere, ohne Blut darüber zu meditieren. Sein Mund bringt seine Glückseligkeit zum Ausdruck. Seine Augen, also sie lächeln. Das heißt, dass dieses Lächeln, manche Devotees meditieren über das Lächeln der Überseele im Herzen, weil es alles Leid beseitigt. Das ist übrigens auch eine Meditation im Buddhismus. Die Buddhisten, die einen persönlichen Buddha verehren, meditieren über sein Lächeln und darüber, wie sich dieses Lächeln und die Wonne des Herrn durch den ganzen Körper breitet. Nicht auf unserem interreligiösen Seminar in Köln zum Welttag des Heiligen Namens hat ein Buddhist uns aufgefordert, über das Lächeln des Buddha zu meditieren. Wir als Vaishnavas meditieren über die Überseele und das Lächeln. Könnt ihr ja mal machen, wenn ihr das nächste Mal traurig seid, meditiert einmal über das Lächeln der Überseele. Das finde ich ein sehr schönes Motiv. Dieses Lächeln begegnet uns zum Beispiel in der Bhagavad Gita, als Arjuna dem Zusammenbruch nahe zu Krishna kommt, zittert und bebt mit trockenem Mund und der Herr und ihm sein Leid klagt, ich kann doch nicht kämpfen hier gegen meine Verwandten, und der Herr fängt an zu lächeln. Was macht der Herr? Und seine Gewänder sind gelblich, wie der Safran einer Kadamba-Blüte, und sind mit kostbaren Edelsteinen besetzt. Alle seine Geschmeide bestehen aus Gold, und er ist mit Juwelen verziert, und er trägt einen leuchtenden Kopfschmuck und Ohrringe. Und dann geht es so weiter, dann werden die Beschreibungen über die Überseele weiter fortgesetzt. Es heißt auch, seine Lotusfüße stehen auf dem Blütenkorb der lotusgleichen Herzen großer Mystiker. Nicht? Ihr kennt, das Herz der Mystiker wird mit einer Lotusblume verglichen, und innen drin ist so ein Blütenkranz, so Staubgefäße, die so da in der Mitte steht also jetzt Krishna. Auf seiner Brust hängt das Kustuba-Juwel. Können wir darüber meditieren? Das Kustuba-Juwel hat die Form eines Kalbes und sieht rot aus. Und es ist interessant, in diesem Kustuba-Juwel, Krishna braucht nur reinzuschauen, dann sieht er, was Bhakta Vatsala im Augenblick denkt. Im Kustuba-Juwel befinden sich nämlich alle Lebewesen. Stell euch das mal vor. Und Krishna, so hören wir, gibt manchmal dem Kustuba-Juwel einen Auftrag. Und dann projiziert dieses Juwel alles, was Krishna sehen will, ungefähr wie eine Filmkamera. Das ist das Juwel. Das ist also ein ganz gewöhnliches. Manche Juwele, ich weiß nicht, ob vielleicht manche Matajis Juwelen mitgebracht haben heute, und sie tragen um den Hals, nicht? Die funkeln so anziehend, diese Juwelen. Manche Leute werden total angezogen von Juwelen und müssen sie einfach haben. Wir haben im Schloss Weißenstein einen solchen Mann, der kauft sich ein Achat nach dem anderen, und das ist erst ein Halbjuwel. Und hat mir so eine Tüte, dann so eine kleine Plastiktüte gezeigt. Hier, Sachinanda Swami, das sind 10.000 Mark. Krach. Nicht? Oh, du hast aber doch schon so viele Tüten mit Juwelen. Na, bin einfach da in den Stand gekommen und musste sie einfach alle kaufen. Nicht? So, diese Juwelen, die haben einen Glanz, die haben ein Charisma, aber die kommen niemals den Kustuba-Juwelen ähnlich. Hier, auf seiner Brust hängt das Kustuba-Juwel, in das ein sehr schönes Kalb geschnitten ist. Andere Edelsteine schmücken seine Schultern, und seine ganze Gestalt ist mit frischen Blumengirlanden gekränzt. So, der Herr hat diese Girlanden um sich. Er ist wunderbar geschmückt mit einem Ziergürtel um die Hüften und mit wertvollen Juwelen besetzten Ringen an den Fingern. Also es sind viele Ringe. Seine Fußglöckchen, seine Armreife, das eingeölte, bläulich schimmernde, lockige Haar und sein bezaubernd lächelndes Antlitz sind sehr angenehm anzuschauen. So meditiert Teddy Bodhi. Die großherzigen Spiele des Herrn und die leuchtenden Blicke seines lächelnden Angesichts sind alles Zeichen seiner umfangreichen Segnung. Wenn ein Devotee die Segnung Gottes erfahren will, meditiert er über die Spiele des Herrn. Man muss daher seine Aufmerksamkeit und auf diese transzendentale Form des Herrn richten, solange der Geist durch Meditation auf ihn festgelegt werden kann. Das ist immer schwierig für die bedingte Seele, lange Zeit rein spirituelle Themen durchzuhalten, dann wird man schon unruhig und denkt an das Tagesgeschehen, was vor einem liegt. Das ist natürlich, weil wir in unserem Geist so viele, sagen wir mal, nicht ständig an Krishna denken und deswegen nicht so angezogen sind zu Krishna. Aber trotzdem, die Heiligen Schriften erwähnen uns, solange es irgendwie geht, halt durch, Junge. Solange der Geist durch Meditation auf ihn festgelegt werden kann, soll man das machen. Und dann geht der Geist natürlich wieder zur materiellen Energie. Aber wenn der Devotee immer wieder probiert, an Krishna zu denken, irgendwann wird sein Gedanken an Krishna stetig. So, nachdem der Devotee über den Herrn im Herzen nachgedacht hat, kann er weiter meditieren und dann zur höchsten Persönlichkeit Gottes, zu Krishna selber kommen. Das ist der normale Vorgang, der graduelle Vorgang, der im Bhagavatam erwähnt wird. Man fängt in der Virat Rupa, der kosmischen Form des Herrn, an, geht zur Überseele und geht dann zu Krishna selber. Diese Art von Meditation ist eine Meditation, die man lernen kann in seinem Krishna-Bewusstsein. Und auf diese Art und Weise kann man ein wenig glücklich werden, selbst in dieser materiellen Energie. Hare Krishna. So, ich bin hier an ein vorläufiges Ende angelangt. Sind noch irgendwelche Fragen zu dem Thema? Oder haben sich Fragen ergeben, die ihr heute gerne stellen möchtet zu anderen Themen? Ist es gleich, was ist die bessere oder die geeignetere Meditation, über die Form des Herrn zu meditieren im Herzen, wie es hier erwähnt wird, oder wie es die Devotees tun, die Sankirtan-Devotees und Prediger, die auf Sankirtan oder beim Predigen über die Führung und Arrangierung des Herrn nachdenken? Ich möchte diese Frage auf zweierlei Weise beantworten. Die erste ist, dass es dass in unserer Bewegung sehr oft meditiert wird über die Arrangierung des Herrn. Wir sagen, wenn Dinge geschehen, die so sehr die Unterschrift Krishnas tragen, das war Krishnas Arrangierung. Und wenn wir weiter fortgeschritten sind, werden wir die Arrangierung Krishnas in allen Situationen erleben. Jetzt erleben wir sie sehr oft ja in Situationen, die ganz deutlich die Unterschrift des Herrn tragen. Zum Beispiel, wenn so wunderbare Dinge geschehen, wo wir merken, das muss von Krishna kommen. Oder wenn wir jemanden treffen, der sehr ernsthaft ist, dann fragen wir, der muss von Krishna geschickt sein. Ich denke sehr oft wenn wir eine Predigertour machen, oh Krishna, so viel Benzin wird jetzt verfahren, so viel physische Anstrengung machen wir. Wir rasen mit 220 in der Mitternacht über die deutsche Autobahn. Bitte schick uns eine oder zwei ernsthafte Seelen, die zuhören möchten und das Krishna-Bewusstsein erlernen wollen. Nicht? Und wenn man denn einen trifft, sagt man, das war eine Arrangierung Krishnas. Wird immer seltener, die Suche wird immer verzweifelter im Kali Yuga, aber und immer schneller, weil man so viele durchgehen muss. Das ist eine Möglichkeit. Nun, du wirst öfters an Krishna denken, Gaura Shiromani, wenn du einen persönlichen Bezug zu Krishna herstellst. Wenn du zum Beispiel weißt, dass Krishna im Herzen gegenwärtig ist. Wenn du weißt, dass er dort lächelt, über den Dingen stehend lächelt, wirst du viel leichter an Krishna denken können. Nicht? Ich könnte hier einmal ein Experiment machen. Meine Zuhörerschaft ist 50, ich würde sagen, ein Drittel ist völlig abgelenkt, sehe ich, in allen Vorlesungen ist. Das ist nicht eine besondere Situation. Ich kann euch schwören, wenn ich jetzt anfangen würde, über eine Person zu sprechen und diese Person ganz ausführlich darstellen würde, würde jeder anfangen, nachzudenken über diese Person. Nicht? Zum Beispiel von einem Devotee, der seine ganzen Freunde eingeladen hatte, Studienkollegen und Kolleginnen. Und es gab dann die Situation, dass die Geschenke überreicht wurden. Und ihm wurde dann ein so großer Krishna geschenkt. Und die Person, als er das sah, als er den Krishna bekam, wurde er so gerührt, dass sich Tränen bildeten in den Augen. So, wenn ich jetzt gucke, schaut jeder zu. Was ist mit dieser Person? Tränen bildeten sich in den Augen. Er bekam Krishna, weil nun wird das hier immer praktisch. Das ist die Qualität von Persönlichkeit. So, wenn wir mehr über Krishna nachdenken wollen, dann ist es gut, ein bisschen über ihn zu wissen. Es schließt sich nicht aus. Wenn der Sankirtani-Devotee mehr an Krishna denken will, wie alles seine Arrangierung ist, dann sollte er über Krishna nachdenken, über Krishna hören. Deswegen ist das Bhagavatam ja gegeben. Gut. Wir sind an ein natürliches, zeitbedingtes Ende gekommen. Srila Prabhupada ki jai, Sisi Gonitai ki jai, Gopemanandi Hari Hari Bo. So, Hare Krishna, ihr wisst, heute kommen viele Gäste. Es wird die Congregation sein zu einem großen und unsere ganzen Sankirtan-Devotees. Ich weiß nicht, ob heute schon Sri Vishnupad hier eintrifft. Er ist jedenfalls schon ziemlich nahe. Ich möchte alle Devotees bitten, dass wir dieses Festival richtig zu dem gestalten, was es ist. Dies ist ein Sadhu-Sangha-Festival, wo wir Gemeinschaft pflegen mit den Devotees. Das ist so der Sinn dieser Sache. Und lasst uns den Devotees einfach ein unvergessliches Festival geben. Das wäre sehr schön. Hare Krishna, Hare Bo. Ich möchte hier, Gaura Shiromani, kannst du mal kommen? Dann brauche ich...